Hallo, neben mir steht jetzt der
Stefan Böhme.
Hallo Stefan, grüß dich. Stefan, Friedensfest am See?
Ja.
Du hier. Was schafft Frieden?
Nun denn, es gibt vieles, was Frieden schafft, aber wenn wir nicht verstehen, was Denken ist, wird es schwierig.
Was ist Denken? Oder was hat das damit zu tun?
Naja, ich will mal erzählen, was vielleicht nicht Denken ist.
Okay.
Ja, wir hatten ja in der Friedensbewegung viel die Debatte links, rechts und so. Und was ein typischer Verlauf in der Biografie eines Menschen ist, ist ja der, dass junge Menschen, die oft Geldmangel haben, links sind und sie wollen umverteilen.
Weil sie kein Geld haben und die Ungerechtigkeit sehen gegenüber den Reichen.
Ja, ganz genau.
Haben Sie eine Position, eine linke Position aus deiner Meinung der Umverteilung?
Ja, das muss nicht so sein, ist aber vielleicht oft der Fall.
Gut,
ja?
Okay.
So. Und möglicherweise ist jemand dann fleißig, macht Karriere, bringt es zu etwas und dann wird er konservativ, sagen wir mal, und will
hat
nicht...
Verdient Geld,
sein Kontostand wird besser und jetzt will er nicht mehr umverteilen.
Ja.
So.
Und das heißt, er ändert auf einmal seine Meinung.
Der ändert seine Meinung, genau. Und damit sagst du eigentlich schon ganz genau das Richtige.
Aha.
Das war eine Meinung. Und zwar eine Meinung in der Jugend und eine Meinung in seinem älteren Lebensjahren.
Ja. Hat nichts mit Denken zu tun, deine Meinung.
Ganz genau. Also Menschen nennen Denken, was in ihrem Kopf herumgeht. Aber nicht das, was alles Mögliche in ihrem Kopf herumgeht, ist Denken.
Aha. Klingt kompliziert.
Nein, an dem Beispiel gesagt, ist es einfach so, das war nicht Denken, in der Jugend nicht und im Alter nicht, sondern es war das Ausdrücken der Befindlichkeit mit Worten.
Zu einer bestimmten Situation, in der man sich befindet.
Ja, oder um es noch krasser zu sagen, das, was dieser Mensch gesagt hat, war schließlich nur der Ausdruck seines Kontostandes.
Aha, okay.
Ja, und der Ausdruck des Kontostandes kann ich nicht Denken nennen. Und so kommt auch kein Frieden in die Gesellschaft, wenn man einen Klassenkampf führt, nur aufgrund des Kontostandes.
Hm.
Sondern wir müssen ja in der Lage sein, allgemeingültige Gesetze zu erkennen, die gelten für den Reichen, wie für den Armen, für den Rechten, wie für den Linken.
Hm. Erklär mal näher.
Also,
mach mal ein Beispiel.
Ja, das ist einfach so, das Beispiel kommt gleich noch. Ja, man kann nur da ahnen, dass das Denken etwas Hochselbstloses ist. Ich beuge mich der Logik oder den Gesetzen. Das allein reicht auch nicht, aber immerhin ist das ein wichtiger Ausgangspunkt. Ich habe anlässlich des Volksentscheids in der Schweiz meinen bisher längsten Text geschrieben gegen das Grundeinkommen. Ja, das kann man jetzt so oder so finden.
Du bist gegen das Grundeinkommen.
Ich bin in der Form eines staatlichen, allgemeinen Grundeinkommens für alle
Skeptisch,
nein, ich bin sogar dagegen.
Aha.
Ja, und dazu muss man natürlich sagen, dass ich seit vielen Jahren Hartz-IV-Empfänger bin.
Man würde dir sagen, du würdest ein Grundeinkommen bekommen und du sagst, das finde ich falsch.
Natürlich hätte ich subjektiv von meiner Meinung her.
Da sind wir wieder bei der Meinung.
Ja, da könnte ich natürlich sagen, ja super, 1000 Euro, kein Ärger mehr mit dem Jobcenter, ganz klar. Aber wenn ich mich zu der Ebene erhebe des Allgemeinen und sage, welche Verfassung wird geschaffen im Menschen, wenn er ein abgekoppeltes Grundeinkommen bekommt, im Rahmen eines Nationalstaates, wo gesagt wird für alle, ich sage alle, ist im modernen Sinne die Menschheit.
Hm.
Und bedingungslos ist dieses Grundeinkommen auch nicht, denn es hat die Bedingung, dass andere Menschen oft unter miserablen Bedingungen weltweit für mich arbeiten.
Damit die das Grundeinkommen haben, was zu konsumieren haben.
Damit ich Produkte kaufen kann, die ich kaufen kann für mein Grundeinkommen.
Ja.
Und das ist eine sehr harte Bedingung.
Mhm.
Und das im Rahmen eines Nationalstaates. Also ich habe nichts dagegen, dass Menschen sich sozial verknüpfen, helfen und so weiter und dass wir einen sozialen Ausgleich brauchen. Ich verteidige auch nicht das Hartz-IV-System.
Ja.
Aber ich sage, der Automatismus führt nicht zu einer menschlichen Gesellschaft. Man muss sogar sagen, schon der jetzige Sozialstaat macht die Menschen unsozial, weil sie die Aufgabe der Mitmenschlichkeit an Bürokratie und Systeme abgeben.
Die lassen das für andere, sie lassen andere klären, was sie eigentlich zu klären hätten.
Ja, das ist ein systemischer Grundfehler, den wir haben. Wir bewundern und freuen uns über die Gastfreundschaft. Ich kam ja gerade aus Russland, ich war ja gerade in Russland auf der Friedensfahrt und da freut man sich über die Gastfreundschaft der Russen, man freut sich auch weltweit oft über die Gastfreundschaft von Menschen und das ist einfach deshalb, weil die keinen Sozialstaat haben. Damit will ich auch nicht gleich sagen, man soll den Sozialstaat abschaffen.
Deswegen sind die glücklicher. Oder herzlicher.
Sie sind noch angedockt und sehen das, das ist meine Aufgabe. Ich sage, das Soziale und auch die Bildung natürlich selbstverständlich müssen wieder zurück zu den Menschen und nicht in die Abstraktion der Systeme. Ja. Und das nenne ich Denken. Das kann man jetzt natürlich jetzt noch weiter ausbilden, aber vielleicht ein bisschen provokativ, aber das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und dadurch können sich auch Reiche und Arme, Rechte und Linke, Stück für Stück, denke ich, verständigen.
Wie wäre denn richtiges Denken? Was muss denn da passieren in den Leuten? Wann denken die Leute? Statt Meinung zu haben, wie du das ausdrückst. Du sagst, die Leute denken, sie denken. Sagst aber, das ist nur eine Meinung zu einem gewissen Zeitpunkt, in dem ich mich befinde, wo ich gerade dieses Schicksal habe. Arm, bin ich reich, bin ich, weiß ich nicht, geschieden, bin ich gerade glücklich, traurig, so. Aber das Denken muss wohl entkoppelt werden von dem Befindlichkeiten, oder wie kann man das verstehen?
Ja, also ich meine, man könnte es natürlich jetzt sagen, die beste Übung fürs Denken ist zum Beispiel die Mathematik. Es gibt keine weibliche, männliche, rechte, linke, deutsche oder russische Mathematik. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass man alles damit lösen kann. Das sage ich nicht. Aber ohne diese Verfassung im Menschen, die Klarheit zu schaffen und aus dem Begrifflichen zu denken. Ich, wenn ich sage, das ist ein Auto, ja, dann kannst du nicht sagen, das ist ein Stuhl.
Ja.
Ja, dann sind wir nicht, dann sind wir woanders, ja. Dann, oder
weil, ach so, du meinst das so, jeder sieht aus seiner Perspektive eine Sache und dann ist es für jeden was anderes? Weil wie kommst du jetzt mit Auto, wenn du jetzt die Zuschauer, die sagen, Auto ist Auto, das weiß jeder als Kind.
Ja, beim Auto ist es einfach. Aber wenn ich jetzt gerade die sozialen Fragen bedenke, die sind hochkompliziert und da muss man immer von verschiedenen Gesichtspunkten schauen. Und da braucht es einfach Beweglichkeit. Ja, was bedeutet das Grundeinkommen von dieser Perspektive? Entlastung des Einzelnen aus der anderen, Entkopplung vom sozialen Leben. Das sind zum Beispiel zwei Blicke auf eine und dieselbe Sache.
Freunde des Grundeinkommens würden dir aber sagen, ich bin dadurch freier, habe mehr Zeit, bin nicht auflagengebunden, wie heutzutage jemand, der Hartz IV hat, und kann mich erstmal freier entfalten. Also ein zumindest Zwischenschritt.
Ja.
Ist das für dich denkbar?
Das ist natürlich subjektiv, sagte ich ja schon, vollkommen richtig.
Aus der Sicht dessen, der das Grundeinkommen bekommt.
Ja, natürlich, ganz klar. Würde ich ja auch so sehen.
Und aus der, was ist die andere Sicht? Also es gibt jemanden, der hat das Grundeinkommen, der sieht das so und sagt, super. Aber du sagst, da gibt es noch eine andere Betrachtungsweise, die ihr alle vergesst, oder?
Ja.
Und die
also,
ist?
Also ich, das, da, dem liegt ja dieses Argument der Grundeinkommler zugrunde, dass sie sagen, wenn wir das Grundeinkommen hätten, dann hätten wir eine kulturelle Revolution. Menschen könnten endlich das tun, was sie wollten. Und mein Argument ist einfach, wir haben ja jetzt schon Hartz-IV-Empfänger, Entschuldigung, ich bin einer, wenn man nicht gerade eine alleinerziehende Mutter ist und so weiter, wo man wirklich fulltime beschäftigt ist, aber es gibt ja auch viele andere, die haben viel Zeit. Wir haben Rentner, wir haben reiche Rentner, wir haben arme Rentner, wir haben Frauen von reichen Männern, wir haben Erben, wir haben alle möglichen Menschen, Rentner, die, was machen die? Die fahren, machen Kreuzfahrt und das heißt, wir haben schon Tausende, vielleicht Millionen von Menschen in Deutschland, die diese viele freie Zeit, die sie schon haben, gar nicht nutzen für den kulturellen Fortschritt. Deswegen sage ich...
Was sollen die tun?
Oder was? Deswegen ja, ich sage, deswegen, daran kann man doch sehen, dass in Deutschland nicht das Problem ist, dass jetzt jemand ein Grundeinkommen bekommt, damit hier gesellschaftlicher Fortschritt entsteht. Sondern das Grundeinkommen ist im Vergleich mit fast allen anderen Staaten der Welt ein Riesenluxus. Damit will ich wiederum das Hartz-IV-System nicht verteidigen. Ja, ja. Aber Entschuldigung, das sollst du mal einem Menschen aus Ghana erzählen oder schon aus Russland. Mhm. Dass ich in einer geheizten Zimmerwohnung wohne.
Das löst die Probleme der Welt auch nicht, ne?
So, sondern unser Problem ist, dass wir eine gelähmte Gesellschaft haben durch dieses unter anderem durch dieses Schul- und Studiensystem. Das heißt, wir haben ein geistiges Problem, wir müssen den Geist befreien. Und da gehört auch die Freiheit hin. Ins Wirtschaftliche gehört die Brüderlichkeit. Das heißt, weil ich durch meine körperlichen Bedürfnisse die Arbeitsleistung anderer Menschen in Empfang nehmen muss, bin ich unentfliehbar mit der ganzen Menschheit weltwirtschaftlich verbunden. Ich kann dem nicht entfliehen. Und wenn ich nun eine künstliche Blase schaffe mit einem vollkommen abgekoppelten Grundeinkommen, schaffe ich unwahre Verhältnisse. Das heißt, in der Wirtschaft stellt sich nicht die Frage, was ich endlich tun will, sondern in der Wirtschaft stellt sich die Frage, da ich empfange, was kann ich zurückgeben?
Ach so.
Ja, die Freiheitsfrage stellt sich im Geiste und da muss aufhören, dass ein vormundschaftlicher Staat das Politikerkasten und die dahinterstehenden Kräfte Menschen vorschreiben, wie gelehrt wird, wie Kinder unterrichtet werden sollen in den Schulen und so weiter. Da gehört die Freiheit hin, da wird geschlafen. Da sagt niemand, wir sagen auch in der Bewegung dauernd, wir hatten es gestern auch in der Podiumsdiskussion, die sehr schön war. Ja. Aber der Punkt, dass dieses Schul- und Studiensystem die ganze Jugend flachlegt, weil dort keine Freiheit herrscht.
Wird gelehrt, was vorgegeben ist.
Was vorgegeben ist, dieser Punkt ist weitgehend noch nicht im Bewusstsein der meisten Menschen. Also so sage ich, wie ein Mensch das Denken sich befreien muss von den Befindlichkeiten, damit dieser Bereich frei wird, muss im Gesellschaftlichen dieser Bereich befreit werden, in der freien Zivilgesellschaft und nicht durch vormundschaftlichen Staat.
Das also wie genau, jeder Einzelne muss darauf kommen, das zu denken oder laut deiner Meinung diese Denkform anzunehmen, die du jetzt gerade erzählt hast, oder muss das irgendwie gelehrt werden? Also muss der Mensch, wächst als Kind ran, wird dann in ein Bildungssystem gesteckt? Wie kann man denn das machen, dass die Menschen so werden, wie du das möchtest? Dass sie sagen, was ich brauche, sondern was kann ich zurückgeben? Das ist doch der Grundgedanke, oder?
Ja, ich habe jetzt ja zwei Bereiche geschildert. Ich habe den kulturellen Freiheitsbereich geschildert und ich habe den Brüderlichkeits-Solidaritätsbereich der Wirtschaft geschildert. Und du hast jetzt schon angesprochen, wie wirken die aufeinander, nicht? Und ich sage ja, wenn die Kultur befreit ist, ja, und sie wird sich natürlich erstmal dadurch befreien, dass Menschen, solange wir Versammlungsfreiheit haben in Deutschland noch, können wir uns versammeln und können eine freie Kultur aufbauen. Die Montagsmahnwachen waren für mich gar nichts anderes. Jedes Gespräch, was wir führen, aufklärend, alle Kanäle, die wir haben, auch Eingeschränkt TV, sind ja für mich nichts anderes als Bildungs- und Bewusstseinsarbeit von Menschen, die initiativ im freien Feld auf freier finanzieller Grundlage, das ist für mich auch die Grundlage der Freiheit, die Keime setzen in die Gesellschaft, diesen Bereich auszudehnen, bis eben die Schulbildung und Universitätsbildung hinein, um weiterzudenken. Und dann werden Menschen, die in so einer Freiheit groß werden, die sehen, Dinge müssen initiativ gestemmt werden, die nicht in vorgefertigten Schulen, es steht ja alles Kopf, diese Schulen sind einfach da, sie werden uns vor die Nase gesetzt und dann wird behauptet, die kosten nichts, das ist natürlich Unfug, das Geld hat man den Menschen vorher aus der Tasche genommen. Ja, und dann wird gesagt, was darin stattfinden soll und dann kritisiert man die, also dieser Automatismus, dass die Dinge einfach nur immer da sind. In diesen Aquarien werden keine verantwortlichen Menschen groß werden, die nicht erleben, dass das gestemmt werden muss. Aber wenn man das Gefühl hat, als aufwachsender Mensch, als Jugendlicher, das ist unsere Schule und um die müssen wir uns bemühen, dann hätte ich die Hoffnung, dass daraus auch Unternehmertypen werden, die verantwortlich im Sozialen drinstehen.
Also wie geht dein System mit unterschiedlichen Meinungen um? Schule muss gebaut werden. Schule muss nicht gebaut werden. Wer braucht eine Schule? Schule muss dringend gebraucht werden. Ein ganzes Dorf hat verschiedene Meinungen. Jetzt sagst du, es muss von unten raus etwas entstehen. Ja. Früher sagte der Staat, wenn man das mal etwas abschafft, liberaler denkt, sagte, die Schule wird gebaut, ist beschlossen worden. Demokratisch wurde gewählt, zack. Oder wir haben es ins Wahlprogramm geschrieben, Schule wird gebaut, wird sie gebaut. So, das wäre wieder von oben.
Ja, ja, klar.
So, wie machst du das von unten, wenn alle sagen, Wozu? Ich brauche keine Schule. Die anderen sagen, ich brauche eine Schule.
Ja, ist doch wunderbar. Also im Kulturbereich gilt das Freiheitsprinzip. Und das Freiheitsprinzip heißt, der, der es macht, macht es.
Der macht es einfach, ja.
So, okay. Also das heißt, einer ergreift die Initiative und versucht andere...
Schaut die um sich, die die Schule haben wollen.
Und die...
Und die, die sie nicht haben wollen, brauchen ja nicht mitmachen.
Ganz genau, das ist das Freiheitsprinzip. Das heißt, das war ja immer meine Rede, dieser Bereich muss entdemokratisiert werden. Okay. Denn Demokratie heißt ja, wir beschließen etwas gemeinsam. Ja, und wer macht es jetzt?
Wer macht es dann?
Ja, ich bin dafür. Ja gut, wer macht es jetzt? Ja, ich habe keine Zeit. Ja, das ist die Krankheit, sondern... Einer oder mehrere tun sich zusammen, ergreifen die Initiative und tun es und begeistern andere. Und sie müssen dann auch andere begeistern, um eben auch Kräfte zu sammeln, bis in die Geldmittel hinein, sage ich. Und dann entsteht eine meines Erachtens initiativ authentische und auch eine feurige Natur, weil wirklich Intention, weil wirklich Willenskraft da ist, etwas zu wollen. Und in der Kultur hilft überhaupt gar nichts anderes, als dass Menschen etwas wollen. Und das Abarbeiten von Programmen in der Staatsschule, das ist gerade das ertötende, das absolut paralysierende Element. Deswegen sage ich nicht, dass mit Schulen, ich kann das ja auch gar nicht und so, aber das ist ein Zielgedanke, das muss man richtig verstehen. Ja, weil man sagt, bist du wahnsinnig, willst du sämtliche Staatsschulen abschaffen? Ich würde erstmal als Übergang sagen, Staatsschulen bleiben ein Angebot.
Aber wenn ein Dorf beschließt, wir wollen eine andere Form von Schule haben, dann hätten sie die Freiheit, dies zu tun.
Ja, aber es muss natürlich.
Ist das so?
Ja, aber natürlich muss vorher der Schulzwang weg. Ja.
Nein, nehmen wir mal an, du wärst schon in deiner neuen Denkwelt.
Ja, ja,
dann sagen die, der Staat bildet Schulen an, aber wenn jemand sagt, naja, aber wir haben wir eine andere Schule, die haben wir zusammen aufgebaut, konzipiert, dann machen die das einfach. So. Von unten heraus.
Ja,
das wird
genau einfach
gemacht.
So.
Ich will einen Sender gründen, einen YouTube-Kanal, mache ich das.
Ganz genau. Und du meckerst nicht nur rum an den anderen Sendern und dein Leben lang meckerst du nur rum, kritisierst die und sagst ja an, irgendwo muss ein Punkt kommen als verantwortlicher Mensch. Ja, dann ergreife ich die Initiative, damit es vorwärts geht. Und wie gesagt, diese Haltung, diese Kraft, diese Willenskraft beizutragen zum Fortschritt, haben wir in diesen Systemen nicht ausgebildet, weil immer alles da ist und das kann man dann kritisieren.
Ist das Absicht, dass das so gemacht wird oder ist der Mensch noch nicht so weit?
Also der preußische Staat hat ja eine Vorreiterrolle gespielt. Er hat neben den Gefängnissen und Kasernen dann auch die Schulen zur Angelegenheit des Staates erklärt. Das Nazireich hat dann noch die Daumenschrauben angezogen. Wir leben im Grunde in der Fortsetzung des Reichsschulgesetzes von 1938, wo der Schulzwang, also die Zuführung der Kinder durch die Polizei und die Inhaftierung der Eltern bei Ausbleiben der Kinder in der Schule. Ja, das ist eine Einmaligkeit im europäischen, weitgehende Einmaligkeit im europäischen Raum. Also auch in Österreich ist Homeschooling möglich und so weiter. Und es wäre eben ein erster Schritt, wenn man den Übergang früherer Zeiten, wo die Schulen in der Obhut der Kirche waren, dann in die Obhut des Staates gegangen ist. Nun, Stück für Stück, das liegt daran, dass sich Menschen immer mehr individualisieren, freier werden, in die Obhut freier, initiativer Menschen. Wenn ich jetzt sage, in die Zivilgesellschaft, klingt das schon wieder so systemisch. Ich sage, in die Initiativekraft einzelner Menschen geführt wird.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt Zuschauer gibt, die werden dir dagegen argumentieren, dass diese Schulpflicht eingeführt worden ist, um alle Kinder Schul- und Bildung zu ermöglichen. Werden sie dir vielleicht Statistiken vorlesen, guck mal, der Analphabetismus ist zurückgegangen, also was will er denn jetzt? Jetzt will er es wieder anders haben und dann sagt jemand, hat jemand die Freiheit, ich schicke mein Kind gar nicht in die Schule und das Kind beschwert sich später, dass seine Eltern für dieses Kind damals so entschieden haben und jetzt hat es Nachteile.
Also das eine ist, der Staat, der preußische Staat wollte natürlich im 19. Jahrhundert dann weiter aber die Industrialisierung vorwärts treiben. Und dazu brauchte man gebildete Menschen, man brauchte auch Soldaten, die fähig waren zu lesen und so weiter. Das waren die Motive und die hat man aber auch das Motiv eines Nationalbewusstseins durch ein Programm. Das heißt, man schaltet die Menschen in einer gewissen Weise gleich. Der Staat kann immer nur Gleichheit denken. Dadurch wird ja eben das Innovative einzelner Menschen im Grunde plattgebügelt. Und das haben wir. Wir haben ja auch das Problem in der Friedensbewegung.
Aber geh mal auf mein Argument ein. Analphabetismus, ja. Also es war fortschrittlich, das zu tun, weil Analphabetismus zurückgegangen ist.
Ja.
Ich komme jetzt mit dir mit so einem Argument.
Ja, nee, das ist ja richtig.
Du redest das jetzt hier schlecht.
Nein, ja, ich will das auch nicht nur schlecht.
Provozier das mal.
Ja, nee, das ist ja wunderbar. Es war auch eine Zeit lang sicherlich ein Fortschritt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Freiheit nicht gefährlich ist.
Ja.
Sukzessive Freiheit. Deswegen muss man verantwortlich damit umgehen.
Ja.
Aber die Diskussion wird ja nie geführt, dass gesagt wird, ja, das ist gefährlich, wenn man also Freiheit gibt Stück für Stück. Ich sage, ja gut, aber dann lass uns auch mal diskutieren, welche Schäden durch das bestehende Schulsystem überhaupt entstehen. Die sinnlos abgesessene Zeit in diesen Schulräumen. Die ehemaligen DDR-Bürger, können die mir mal einen flüssigen russischen Satz sagen? Im besten war es mit anderen Schulfächern natürlich selbstverständlich genauso. Dieser 45
also, dieses, ich lerne eine Formel auswendig, keine Ahnung, wofür ich das mal brauche, aber dann, wenn die Arbeit dann dran ist, dann tue ich die Formel runterpauken und dann habe ich sie wieder vergessen.
Ganz genau.
Aber ich brauche es nie wieder.
Es gab einen Erziehungswissenschaftler, dessen Namen ich jetzt leider nicht habe, aber der hat mal etwas sehr Schönes formuliert. Der hat gesagt, in diesem Schulsystem werden Lernerfolge vorgetäuscht.
Ja.
Was heißt das? Jemand schreibt eine Arbeit mit 1.
Und das Wissen und hat er gar nicht. Also hat es wieder vergessen.
Er hat es wieder vergessen, weil es ihn gar nicht interessiert. Das schildert ja auch der Hüter. Wenn keine Begeisterung dabei ist, dann werden gar nicht die entsprechenden Synapsen geschlossen. Das ist jetzt materialistisch, die materielle Ebene. Aber natürlich, ja. Und es ist eine Katastrophe dieser Staatsschulpädagogik, dass es dann einem Wissenschaftler einem erzählen muss, wenn man es nicht als Pädagoge direkt merkt.
Ja.
Dass die Kinder nicht begeistert sind.
Ja, ja.
So,
nach spätestens 2., 3. Klasse freuen sich alle mehr als auf die Ferien als auf die Schule, oder?
Ja,
eigentlich sind ja Kinder wissbegierig und sagen, oh, ich will was lernen. Ich freue mich, lesen und schreiben zu lernen. Jedes Kind freut sich auf den Schulanfang.
Ja,
endlich.
Ja, ich meine, ich habe keine Kinder, muss ich gestehen, aber du hast ja auch Kinder. Und es ist ja oft so, Kinder wollen in die Schule. Endlich erster Schultag. Und nach einem Jahr, zwei Jahren ist das nur noch eine Routine. Und deswegen sage ich, es wird sich viel Illusion gemacht darüber, was Bildung erzeugen kann, wenn sie erzwungen ist.
Ja.
Da wird überhaupt gar nichts erzeugt. Da wird sogar eine Abwehr, ein Desinteresse für Bildung letztlich erzeugt. Das sieht man daran, dass sobald die Menschen nicht mehr müssen, sich tendenziell nicht mehr interessieren. Ich kann jedenfalls nicht sagen, wir hätten in Deutschland eine lebendige, interessierte Kultur, auch unsere Klassiker natürlich oder moderne Denker zur Kenntnis zu nehmen, zu bearbeiten, weiterzuentwickeln. Das kann man nicht sagen. Sondern wir leben ja in der RTL-Welt, nicht? Und so. Und da sage ich, das ist nicht die Schuld von RTL.
Ja.
Es ist... Ja, das ist, weil die wahren geistigen Quellen versiegelt worden sind, der Mensch aber geistig-seelische Bedürfnisse hat und dann in Surrogaten von Konsum und RTL-Welt und so weiter sie sich befriedigt.
Du hast mich jetzt gerade gedanklich auf eine Idee gebracht, zum Beispiel, wenn jemand heutzutage einen Beruf hat, macht den 10 Jahre und sagt, ich hätte jetzt Lust auf was anderes. Kommen viele gar nicht mehr aus diesem System raus, weil sie sagen, das habe ich nur mal gelernt und was anderes kann ich gar nicht so schnell machen, oder? Ist das falsch gedacht? Also ich meine damit diese Gefangenheit in diesem System, man hat nicht die Freiheit, sich zu ändern.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Also Eltern werden ja nervös, wenn Kinder in der dritten Klasse noch nicht richtig lesen können. Nicht? Also so oder so. Sie sind also sehr hektisch diesbezüglich und ich sage, nein, der Wert einer Pädagogik zeigt sich daran, wie ich mit jemandem im 50. Lebensjahr reden kann. Ob er noch flexibel ist, ob er noch innovativ ist, ob er noch was will vom Leben. Und das Eingefahrensein in Routinen, ja, in Phrasen, ja, in Konventionen, das zeigt dann, dass der Mensch sich nicht mehr richtig selber ergreifen kann von seinem Denken aus. Und das Denken ist eigentlich immer der freie Bereich, wenn ich denn mich dorthin begebe.
Da sind wir wieder beim Denken. Ja.
Und da wären wir wieder beim Denken und können vielleicht da den Kreis schließen. Ja. Das muss der Ausgangspunkt sein. Und wir müssen im Äußeren organisatorisch Räume schaffen, wo wieder gedacht werden darf. Also, dass man es nicht nur auf den Einzelmenschen bezieht, sondern die Aufgabe ist, Räume zu schaffen. Wir hatten jetzt das Friedensfest hier, da wurde auch viel geredet. Auch das war ein Raum, wo viele Gespräche geführt worden ist. Das können auch Indoor-Räume sein. Ich sage, zukünftig sollte die Friedensbewegung sich überlegen, die örtlichen Gruppen sozusagen, die Menschen, die sich da zusammengefunden haben, Geld zusammenzuwerfen, um zum Beispiel Räume, Läden zu mieten, um dort Seminare, Veranstaltungen, Zusammenkommen, alles Mögliche zu organisieren. Das wäre für mich die Fortentwicklung dessen, was die Montagsmahnwachen auf der Straße veranlagt haben. Die Menschen sind alle noch da. 10-Minuten-Beiträge auf der Straße zu bringen, waren auch schön, aber sie können natürlich nicht zur Vertiefung des Bewusstseins beitragen.
Schöner Abschlusssatz. Stefan, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Und komm gut nach Hause. Schönen Tag noch.
Thomas, danke schön.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich. Tschüss.